Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, der 4. November, 7.07 Uhr. Höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und wir haben für euch die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Was uns am Champions League Dienstag auffiel. Wir haben da drei Sachen mal etwas genauer in den Fokus genommen.
Schalke feiert den ersten Sieg seit, hört, Februar. Wird's jetzt alles gut?
Defensive, Gegenpressing und Mats Hummels, die Gründe für Dortmunds Aufwärtstrend. Außerdem feiern und gedenken wir wieder zwei absoluter Sportlegenden, von denen einer, frei nach Rudi Carrell, zwar noch nichts mit einem Krokodil, aber mal was mit einem Schweinekopf erlebt hat.
Aber vorher diskutieren wir wieder die Frage des Tages. Zwei Meinungen je 40 Sekunden. Heute geht es um die Vorwürfe von Ajax-Trainer Erik ten Hag.
Ja, der hatte sich vor dem Champions-League-Spiel gestern bei Midtjylland bitter beklagt, dass einige seiner Profis keine Einreise nach Dänemark zum Spiel bekommen hatten. Der Grund aus seiner Sicht die unterschiedlichen Corona-Regeln in europäischen Ländern.
Wir spielen in einem europäischen Wettbewerb, sagt er. Die europäischen Länder haben jedoch unterschiedliche Regeln für Corona, hat Ten Hag angeklagt und fragte, ist das noch Fairplay oder geht es in Richtung Wettbewerbsverzerrung?
Naja, weder noch, würde ich sagen, aber darum geht's ja sowieso nicht. Es ist Corona-Prävention und ein Grundprinzip der EU ist ja nun mal, dass jedes Land eigenständige Politik betreibt und in solchen Fällen die für das jeweilige Land dann auch passende Regel aufstellt. Da muss der Fußball, damit muss dann auch Ter Hag leben. Sonderregeln kann er da keine erwarten. Ich verstehe ja, dass er sich ärgert, er will ja schließlich mit der besten Mannschaft spielen, aber wenn so viele Spieler seiner Mannschaft tatsächlich Corona-positiv getestet wurden, sie aber nach Aussage des Trainers in den Niederlanden hätten eingesetzt werden dürfen, spricht das aus meiner Sicht eher gegen die Regelung in den Niederlanden als gegen die in Dänemark. Und sein Satz, die betroffenen Spieler sind gesund, sofern sie keine Symptome oder Beschwerden haben, er zeugt jetzt auch nicht gerade davon, dass er verstanden hat, worum es da eigentlich überhaupt gerade geht.
Das macht mich richtig wütend. Hier meine 40 Sekunden. Der Mann sollte froh sein, dass überhaupt gespielt werden darf. Denn das ist ein Thema, das von den Menschen sehr kontrovers diskutiert wird. Zu Unrecht, wie ich finde, denn der Fußball stemmt dieses Konzept und die Testung aus eigener Kraft. Wenn dann aber die Gesetzgebung dazu kommt, hat man sich danach zu richten. Den Regierungen ist es schlichtweg egal, ob die besten oder die gesündesten Teams spielen. Da werden Regeln aufgestellt. Und ich bin völlig bei dir. Wenn positiv Getestete ohne Symptome in den Niederlanden spielen dürften und als gesund gelten, dann haben viele ganz wenig verstanden. Also durchatmen, mal drüber nachdenken, dass es ein Privileg ist, seinen Sport und seinen Beruf so durchführen zu können. Nicht schon wieder das Wesentliche dabei vergessen, nur weil man sich benachteiligt fühlt. Das finde ich furchtbar.
Völlig korrekt. Und letztlich war Ter Hags Aufregung ja auch ein bisschen übertrieben und auch ein bisschen voreilig. Einige seiner Spieler durften ja nach einem negativen Nachtest ja dann doch noch nachreisen und Ajax hat am Ende auch noch gewonnen gegen Midtjylland mit 2-1. Also alles hat sich ein bisschen zu früh aufgeregt vielleicht.
Ja, aber was denkt ihr über Ter Hags Worte? Schickt uns gerne eine Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer an die 0331 298 5028 0331 298 5028 und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen und dann können wir das Ganze auch zuordnen und spielen es gerne.
Stand jetzt. Aktuell.
Dann lass uns nochmal zurückblicken auf den gestrigen Abend, auf ja drei Dinge, die uns an diesem Champions League Dienstag aufgefallen sind. Ich würde mal sagen, das erste, ganz klar Gladbach mit dem 6-0 bei Schachter Donetsk, die können doch noch Champions League Spiele gewinnen.
Ja, unfassbar. Und wie? Also mit einem richtigen Paukenschlag. Also ich fand ja, die haben auch die ersten beiden Spiele mehr oder weniger unglücklich dann unentschieden noch bekommen. Haben gar nicht so schlecht gespielt. Aber jetzt haben sie, ich meine, in der Champions League 6 Tore zu schießen, das macht man nicht einfach im Vorbeigehen. Das ist schon mal richtig gut. Also das freut mich für die Gladbacher schon sehr.
Ja, das haben sie auch wirklich hervorragend gemacht. Auch wenn Donetsk jetzt nicht so gut war, wie zum Beispiel bei dem Sieg damals gegen Real Madrid vor 2 Wochen. Aber man muss sie trotzdem erstmal schlagen und man muss vor allen Dingen erstmal wirklich, wie du gesagt hast, diese 6 Tore schießen und das hat Gladbach toll gemacht. Aktiv, viel Tempo, früh gestört, gnadenlos zugeschlagen, also im Grunde alles komplett richtig gemacht.
Ja, und ich meine, selbst wenn die Mannschaft von Schachtar ja komplett auf den Kopf gestellt war, also da waren, glaube ich, 10 neue Spieler drinne in der Startformation, aber dennoch muss man sagen, das ist Königsklasse. Und da spielt natürlich auch bei den Spielern erstmal auch eine gewisse Nervosität mit, gerade wenn du die ersten beiden Spiele so gespielt hast und doch relativ wenig mitgenommen hast mit nur 2 Punkten. Von daher muss ich sagen, Respekt, sich wieder neu motiviert zu haben, klar, in der Champions League sollte das der Fall sein, aber mit 5 Punkten jetzt, da ist natürlich die Chance auf den Verbleib in der Königsklasse weiter da und das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Ergebnis.
5 Punkte, da können die Bayern nur drüber lachen. Die haben natürlich weiterhin die weiße Weste nach diesem am Ende Kantersieg in Salzburg. 6:2 haben sie gewonnen, aber Erkenntnis, 70 Minuten sind sie richtig gefordert worden.
Allerdings, und das hat Salzburg richtig gut gemacht, sind ganz früh draufgegangen, frühes Pressing, haben die Bayern früh gestört und diese Offensivkraft, die da aus Salzburg ihnen entgegenschwappte, da waren sie ein bisschen überrascht, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und so war das von Anfang an ein richtig flottes Spiel. Da hat man offensichtlich gut hingeguckt und einen Schlüssel gehabt, wie man die Bayern knacken kann.
Und die Bayern waren echt ein bisschen überrascht. So viel Gegenwehr hatten sie, glaube ich, lange nicht, dass eine Mannschaft wirklich so aggressiv presst, so aggressiv früh stört. Das war dann doch ein Problem für die Bayern. Erstmal viele individuelle Fehler, die dann letztlich natürlich auch zum frühen Rückstand geführt haben und dann kamen die Bayern zwar wieder und dann war der Video Assistant Referee im Wege. Zweimal zurecht, erst einen Elfmeter kassiert, dann den vermeintlichen Ausgleich wegen Abseits auch noch kassiert, aber wir müssen über diesen Videobeweis beim Elfmeter sprechen. Also da lässt der Schiedsrichter im Grunde schon alle antreten zur Ausführung des Elfmeters und dann kriegt er das Kommando, ach guck dir das doch nochmal an. Dann rennt er raus und pfeift alle zurück. Also das war vom zeitlichen Ablauf ein bisschen blöd, auch wenn es am Ende eine klare und richtige Entscheidung war, die er da getroffen hat.
Ja, aber es bringt natürlich komplette Unruhe. Auch das ist ja auch bei vielen anderen Begebenheiten, wenn erstmal das Spiel, sozusagen der Spielzug zu Ende gespielt wird etc. und dann wird es nochmal zurückgepfiffen. Das ist etwas, womit sich, glaube ich, die Fußballfans nicht wirklich anfreunden können, dass man sozusagen nochmal das Ganze zurückspult und dann nochmal betrachtet. Weißt du, wenn es so Abseitsentscheidungen sind oder ein Foul im Strafraum oder sonst irgendwas und es sofort passiert, dann geht das. Aber wenn es so einen Zeitversatz hat, ganz, ganz schwierig. Und wenn du schon am Elfmeterpunkt stehst und denkst, ich mache ihn rein, mach du ihn rein, wer macht ihn rein, Hauptsache wir machen ihn rein und dann wirst du da weggepfiffen, finde ich ganz, ganz seltsam.
Nun hat Lewandowski irgendwann dann doch noch einen reinmachen dürfen, auch per Elfmeter und Bayern hatte ja dann auch 2-1 geführt, aber dann ja doch wieder den Ausgleich noch kassiert, obwohl sie es zwischendurch mit individueller Klasse schon in die richtige Richtung aus ihrer Sicht drehen konnten. Müller mit dem 2:1, wo er das Eigentor des Gegenspielers letztlich erzwingt, hat das Spiel dann letztlich gedreht. Neuer mit guten Paraden dafür gesorgt, dass es erstmal dann auch bei der Führung blieb. Dann kam dieser Joker von Salzburg, Okugawa, der dann eben wenige Sekunden nach der Einwechslung getroffen hat. Ja, aber dann war es tatsächlich die individuelle Klasse der Bayern. Boateng, der Joker, Sané macht den Robben, Lewandowski nochmal per Kopf, Hernandez und dann waren sie einfach ja im Torrausch plötzlich wieder.
Ja, da musst du mal sehen. Also das war 70 Minuten wirklich eine Partie auf Augenhöhe und dann kommt dieses Kopfballtor von Boateng, dann kommt Sané rein, der macht's 4:2 und dann spielen die Bayern sich auf einmal doch nochmal in den letzten 10 Minuten in eine Art Rausch. Also sie haben überhaupt keine Lust zu sagen, okay, lassen wir es, sparen wir Kräfte, immerhin haben wir ja noch das Spiel gegen Dortmund am Wochenende vor der Brust. Nein, die spielen ihren Stiefel weiter und wenn das noch 5 Minuten gegangen wäre, hätte es wahrscheinlich noch ein 7. oder vielleicht ein 8. Tor gegeben. Das ist unfassbar.
Ja, und sie haben am Ende dann eben wieder die weiße Weste in der Champions League bewahrt, zwar den ersten Rückstand unter Flick dort hinnehmen müssen, aber am Ende trotzdem wieder gewonnen, wie eigentlich immer unter Flick. Sie haben ja nicht schön gespielt, nicht schön gewonnen, aber am Ende mega souverän und erfolgreich und sie haben diese Gier eben nochmal wieder unter Beweis gestellt und torgierig. Das war auch unser dritter Fall, den wir uns ein bisschen genauer unter die Lupe genommen haben. Der FC Liverpool in Torlaune und mit einem deutlichen Statement in Richtung Manchester City. Denn auch da in England steht ja am Wochenende ein Topspiel an. Bei uns, du hast es gesagt, Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern. Und in England Liverpool und City treffen da aufeinander.
Genau, das eine am Samstag bei uns in Deutschland und das andere am Sonntag dann in England. Und da muss man sagen, puh, also da haben sie ordentlich auch mal gezeigt, dass sie Lust haben, Fußball zu spielen. Ich meine, Bergamo auch keine Laufkundschaft, sicherlich die Überraschungsmannschaft aus dem vergangenen Jahr auch in Italien, na klar. Aber da hat man jetzt gesehen, also 5:0 Liverpool, also boah, holla die Waldfee, ne? Das ist schon mal gut, muss man sagen. Also
war eigentlich der Mann des Abends, ne? Diogo Jota, 23-jähriger Portugiese, Neuzugang von den Wolverhampton Wanderers, macht mal eben 3 Tore. An diesem Abend kein aus deutscher Sicht lupenreiner Hattrick, aber für die Engländer war es ein Hattrick. 1 und 2 die Tore gemacht und dann das 5:0 noch draufgelegt und vor allem dieser Zwischenspurt, den Liverpool eingelegt hatte, nach dem Seitenwechsel zwischen der 46. und 54. Minute mit 3 Toren, da mal wirklich alles klar gemacht, gar nichts mehr anbrennen lassen und danach konnten sie dann eben das Ganze auch ein bisschen austrudeln lassen.
Ja, und das gegen den designierten Zweitstärksten der Gruppe, muss man sagen. Also Bergamo wird dann auch dann ja schon relativ hoch gehandelt und das war ein deutliches Statement. Hat irgendjemand daran gezweifelt, dass Liverpool auch in diesem Jahr in der Champions League eine große Rolle spielen will und wird? Nicht wirklich. Aber ich glaube, sie haben sich in Torlaune geschossen für das Spiel am Wochenende gegen Man City. Und das ist natürlich Prestige. Das wird spannend. Das wird sowieso ein tolles Fußballwochenende. Aber da kommen wir dann auch Freitag noch drauf.
Absolut, da gucken wir natürlich nochmal drauf. Und jetzt gucken wir auf eine Mannschaft, die auch ja jetzt wieder ein bisschen hoffnungsvoller vielleicht auf das Wochenende blicken kann. Wir gucken nämlich zu Schalke. Und damit gehen wir aus der Champions League gefühlt 7 Klassen runter.
Stand jetzt aktuell.
Ja, zum DFB-Pokal muss man sagen, aber dann muss man sagen, Bundesligist gegen Regionalligist. Ja. Und wenn du dann schaust, wir wollen zwar jetzt über eine Erfolgsgeschichte für Schalke endlich mal wieder reden, aber man muss eben auch sagen, wer sich da gegenüber gestanden hat und wie knapp diese ganze Nummer war.
Ja, also vom Ergebnis her war es nachher deutlich für Schalke, 4:1 gegen Schweinfurt 0:5, aber es war so ein bisschen wie bei den Bayern letztlich in der Champions League, nur auf ganz, ganz anderem Niveau. Also Schalke in Rückstand geraten gegen Schweinfurt, gegen den Underdog, du hast es gesagt, gegen den Regionalligisten. Und da sah es dann zunächst so aus, als sollte dieser Negativlauf der Schalke tatsächlich weitergehen. Sie haben sich dann aber doch ja zusammengerissen, haben dann doch noch gewonnen. Glücklich, auch sie haben einen Torwart gehabt, der einen Elfmeter gehalten hat. Fährmann, dieser Elfmeter war jetzt nicht unbedingt gut geschossen, aber stellen wir uns mal vor, Schalke zu dem Zeitpunkt hat 2:1 geführt. Es kommt dieser Elfmeter für Schweinfurt. Bei dem Selbstvertrauen, was Schalke momentan wahrscheinlich hat, denkst du doch auch, oh Gott, der ist drin, dann geht's Ausgleich und dann haben wir jetzt echt wieder ein Problem. Fährmann hält, wäre der nicht reingegangen. Ich glaube, dann, wie sagt man so schön im Fußball, dann läuft das anders.
Naja, klar. Aber man muss sagen, Schweinfurt war in vielen Strecken der ersten Halbzeit zum Teil sogar die bessere Mannschaft als Regionalligist. Da hast du ganz genau gemerkt, Schalke steht einfach mit dem Bobbes an der Wand und sie sind einfach, sie haben null Selbstvertrauen, sie haben null Vertrauen in sich und in ihre Fähigkeiten. Und lassen sich von einem Regionalligisten da echt die Butter vom Brot nehmen. Klar, im Pokal ist es so, die trumpfen dann immer mal stark auf. Und da hat der Trainer sicherlich auch gesagt, ey, wir spielen gegen Schalke. Schalke ist im Moment verletzbar und verwundbar. Wenn wir es heute nicht schaffen, wann schaffen wir es denn dann? Puh, aber das war dann für Schalke ein hartes Stück Arbeit. Ich find's allerdings toll, dass sie sich dann so in dieses Spiel reingefunden haben und letztlich auch dann mal was für Selbstbewusstsein getan haben. 4 Tore zu schießen, tut Schalke auch gut.
Absolut. Die Frage ist nur, dieses Selbstvertrauen, was sie jetzt gewonnen haben, können sie es in die Bundesliga mitnehmen? Ist das was, was ihnen da dann letztlich auch hilft? Auf der einen Seite ja, was psychologisch natürlich wichtig ist, auf der anderen Seite, da sind die Gegner natürlich ein bisschen besser, da sind sie abgezockt, da sind sie vielleicht auch ein bisschen präziser bei den Abschlüssen als die Schweinfurter, leisten sich natürlich dann unter Druck auch nicht solche Leichtsinnsfehler, zumindest nicht durch die Bank, wie es die Schweinfurter dann eben gemacht haben, was dann natürlich auch dieses hohe Ergebnis am Ende begünstigt hat. Also Schalke hat was für Selbstvertrauen getan, aber das ist noch ein weiter Weg.
Auf jeden Fall bin ich komplett bei dir, aber wenn sie aus diesem 4:1 nichts mitnehmen, also wenn sie da nicht rausziehen, dass sie das vielleicht ja auch mal mit viel, viel Willen und dann vielleicht ja auch einem guten Spielplan noch durchsetzen und dann auch mal in der Bundesliga auf den Rasen bringen, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Also wenn du dich da nicht motivieren kannst. Du hättest auch jetzt über 120 Minuten ins Elfmeterschießen gehen können und dann hätte vielleicht der Fährmann das Spiel gewonnen, das er sowieso schon in weiten Teilen gewonnen hat. Sieht man übrigens mal, kleiner Nebenaspekt, wie der Fährmann mittlerweile im Schalker Tor da auftritt, wie viel es bei ihm freigesetzt hat, dass auch diese ganze Nübelnummer und, dass das alles geklärt war. Und er findet jetzt zurück zu einer Stärke, die er schon einmal hatte. Aber was will sagen, das hätte auch über 120 Minuten gehen können. Ja. Und dann hätten sie wieder, dann bist du ängstlich, auch im nächsten Spiel.
Zumal es ja dann gegen eine Mannschaft geht, die auch kein Selbstvertrauen hat, gegen Mainz 05. Also könnte ein ganz fieser Kick werden dann am Wochenende. Aber ja, vielleicht war das wahrscheinlich.
Dann musst du mal 3-0 gegen Mainz spielen. Ja. Jetzt müssen sie den Bock umstoßen, wie man sagt.
Und dafür knöpfe ich dir gleich noch 3 Euro für das Phrasenschwein ab. Und wir schauen zu unserer Dreierkette.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages sind die Volleyballer des VfB Friedrichshafen. Die haben nämlich eine neue Heimspiel- und Trainingsstätte gefunden und eigentlich ändert sich nicht so sehr viel, denn die neue Halle ist in der gleichen Stadt, allerdings auf dem Messegelände, nachdem die ursprüngliche ZF-Arena, das war ja auch eine ehemalige Messehalle, des Bundesligisten wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste und im Oktober mit den gegnerischen Mannschaften da ja noch das Heimrecht getauscht werden musste, weil eben ja keine eigene Heimspielstätte mehr vorhanden war. Jetzt ist also die Halle gefunden und der Umzug wird von der Stadt Friedrichshafen und der Zeppelin-Stiftung auch noch mit 1,2 Millionen Euro bezuschusst.
Schauen wir auf den Flop des Tages, das ist Ryan Giggs. Wenn sich das alles bestätigt, was da vom walisischen Nationalcoach Stand jetzt berichtet wird, uiuiui, der wurde vorübergehend festgenommen, weil er seine Freundin tätlich angegriffen haben soll. Durch seinen Berater ließ Giggs ausrichten, er bestreite diese Vorwürfe. Wales Fußballverband entschied trotzdem, die nächsten 3 Länderspiele Giggs Assistenten die Verantwortung für die Nationalmannschaft zu übertragen. Oh, 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 da schwingt viel mit, schwere Vorwürfe, bin gespannt, wo das noch hinführt.
Geburtstagskind des Tages.
In seiner Heimat ist er ähnlich beliebt wie Volksheld Eusebio. Er lief 127 Mal für Portugals Nationalmannschaft auf, spielte für die ganz großen Clubs in Europa und gewann mit ihnen auch alle wichtigen Trophäen.
Und heute wird er 48 Jahre alt. Wir sagen Happy Birthday Luis Figo. Ein brillanter Offensiv-Allrounder. Bei der EM 2000 schaffte er den Durchbruch, war bei seinem Wechsel von Barca zu Real für umgerechnet 60 Millionen Euro zwischenzeitlich auch mal der teuerste Spieler der Welt.
Ja, der wurde damit in Barcelona auch zum meist gehassten. Den Wechsel im Sommer 2000 zum Erzrivalen haben ihm die Katalanen nämlich bis heute nicht verziehen. Und bei seinen Gastspielen später im Camp Nou haben sie alles Mögliche von den Rängen auf ihn geworfen. Unter anderem auch mal einen Schweinekopf.
Figo ließ sich davon aber nicht beirren, gewann mit den Madrilenen sowohl die Meisterschaft als auch 2002 die Champions League. 4-mal wurde er insgesamt Meister in Spanien, wechselte dann 2005 zu Inter und wurde auch 4-mal italienischer Meister.
Ja, ehe er dann 2009 seine aktive Karriere beendete und ins Scouting von Inter wechselte. 2015 hatte er dann angekündigt, gegen Sepp Blatter bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten kandidieren zu wollen, hat dann aber später seine Kandidatur doch zurückgezogen aus Protest gegen die diktatorischen Machtstrukturen des Weltverbandes. Die hätten keine freie Wahl möglich gemacht und letztlich nur Blatter begünstigt, sagte er.
Ja, aber er hat sich damit auch ganz viel Stress erspart. Die Energie, die kann er anderweitig einsetzen, zum Beispiel für ein rauschendes Fest heute. Happy Birthday, Luis Figo.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 4. November 1955 nahm die Sportwelt Abschied von einer Baseball-Legende. Cy Young, der langjährige Pitcher, spielte unter anderem in Cleveland und Boston und war später auch Manager der Boston Red Sox. Der starb heute vor 65 Jahren im Alter von 88 Jahren.
44 Jahre lang hat Young den Baseballsport als aktiver Sportler, hat ihm quasi den Stempel aufgedrückt und in dieser langen Karriere 511 Siege gefeiert. Das sind knapp 100 Siege mehr als der Zweitplatzierte in der ewigen Bestenliste. Wahnsinn.
Und ein Rekord, der noch viel eindrucksvoller ist, den er aufgestellt hat und der wohl auch nie übertroffen werden dürfte, ist, dass Young in seiner Karriere 749 komplette Spiele bestritten hat und nicht für einen Einwechselwerfer das Feld verlassen musste.
1937 wurde er für seine Leistungen in die Baseball Hall of Fame gewählt. Der MLB Award für den besten Pitcher wurde nach ihm benannt und 1999 wählte ihn The Sporting News auf Platz 14 der besten Baseballspieler des 20. Jahrhunderts.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir auf das, was heute Abend in der Champions League ansteht. Seit der 1:3 Niederlage zum Start der Gruppenphase gegen Lazio befindet sich Borussia Dortmund mittlerweile wieder im Aufwind. 3:0 gegen Schalke, 2:0 gegen Zenit St. Petersburg und 2:0 bei Arminia Bielefeld. Vor allem, weil die Dortmunder defensiv unheimlich an Stabilität gewonnen haben. Darauf hat BVB-Experte Christoph Albers im BVB-Podcast hingewiesen.
Gegen Bielefeld hat Dortmund 5 Torschüsse zugelassen, wovon man ja einige nicht mal mit viel gutem Willen als ernsthafte Torschüsse bezeichnen kann. Gegen Zenit St. Petersburg waren es 4 und gegen Schalke waren es nur 3. Dortmund war extrem diszipliniert in der Restverteidigung, sind nie zu viel Risiko eingegangen, haben sich immer auch darauf besonnen, ordentlich gegen den Ball zu arbeiten, auch teilweise deutlich höher schon ins Gegenpressing zu gehen, als man das sonst gewohnt war.
Und ein Grund dafür, Favre hat auf die Kritik an ihm reagiert und nicht nur wieder auf Viererkette umgestellt, sondern auch noch etwas verbessert, was Christoph eben schon erwähnt hat. Und was auf jeden Fall ein Grund ist, warum beim BVB in dieser Saison schon 7-mal in 10 Pflichtspielen die Null am Ende stand. Julius Eid kann uns da noch ein bisschen weiter aufschlauen.
Die Art des Gegenpressings, die teilweise unter Favre eben sehr, sehr passiv oder gar nicht stattgefunden hat, die jetzt wieder auf einem ganz anderen Level stattfindet. Man hat es sehr, sehr gut beobachten können in allen 3 Spielen, dass Dortmund nicht gewillt ist, dem Gegner auch in seiner eigenen Hälfte, wenn er den Ball erobert, die Zeit zu geben, da dann erstmal in Ruhe aufzubauen. Man hat viele Ballgewinne, die man früher so nicht hatte in der Dreierkette mit einer anderen Pressing-Ausrichtung, die man jetzt eben wieder hat. Dadurch, dass man das verändert hat und dadurch passiert es eben auch deutlich seltener, dass der Gegner wirklich die letzte Kette überraschen kann und die letzte Kette, die steht dann auch noch sehr gut.
Und warum sie gut steht, bringt uns zu einem zweiten Grund für Dortmunds aktuell guten Lauf und der heißt Mats Hummels. 3 Tore hat der Abwehrchef in den letzten beiden Spielen geschossen, aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum er Stand jetzt so unverzichtbar für den BVB ist.
Er ist im Spielaufbau durchaus ein Schlüssel, weil er immer noch überragende Pässe in seinem rechten Fuß drin hat. Hat man ja auch zum Beispiel jetzt gesehen beim Kopfball von Jadon Sancho gegen Bielefeld, was für ein überragendes Auge er da hatte. Dann auch sein Abwehrverhalten, er antizipiert überragend, er ist vorne torgefährlich. Also er ist momentan einfach das komplette Paket und ich glaube auch als Persönlichkeit nicht aus dem Spiel wegzudenken.
Bitter für den BVB, dass jetzt ausgerechnet Hummels ausfallen wird, zumindest heute in Brügge, aber möglicherweise auch für das Spiel gegen Bayern am Samstag. Wie schwer wiegt denn dieser Verlust, Christoph Albers?
Gegen Brügge kann ich mir vorstellen, dass es sogar noch zu verkraften ist. Auch wenn es gute Argumente gibt, zu sagen, dass er gegen Brügge auch schon sehr wichtig wäre. Stichwort Kopfballstärke. Aber gegen die Bayern ist es natürlich ein Ausfall, der im Grunde nicht zu kompensieren ist.
Zumal den Dortmundern in der Innenverteidigung aktuell natürlich auch die Alternativen fehlen. Viele Möglichkeiten hat Favre Stand jetzt ja nicht, da einen Ersatz zu finden, oder Julius und Christoph?
Akanji ist natürlich da, weiß ich, Piszczek ist schon auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, ich sehe ihn nicht unbedingt in der Zweier-Innenverteidigung. Ja, und dann haben wir natürlich noch, haben wir ein bisschen einen Engpass.
Delaney wäre ja noch zum Beispiel sowas, was man da versuchen könnte, weil die wirklich nominellen Innenverteidiger, die sind alle.
Mal abwarten, wie Favre diesen Ausfall von Hummels kompensieren könnte. Trotz dieses Fragezeichens blicken unsere BVB-Experten aber zuversichtlich auf die beiden Spiele gegen Brügge und Bayern voraus, wobei Julius Eid da mit seinem Tipp etwas offensiver voranprescht.
Ja, wir gewinnen auf jeden Fall gegen Brügge und natürlich gewinnen wir auch gegen Bayern, das ist mein Tipp.
Ich sagte schon, offensiver als Christoph. Christoph, was glaubst du?
Gegen Brügge sehe ich schon ein hartes Spiel. Ich glaube, am Ende 2-1. Immer 2-1. Und gegen die Bayern möchte ich gar keinen Ergebnistipp abgeben. Aber ich habe auch unfassbar Bock drauf. Also wirklich richtig Bock drauf.
Und vielleicht habt ihr ja Bock drauf, Christoph Albers und Julius Eid ausführlich zum BVB sprechen zu hören. Dann hört einfach rein beim BVB eben auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag, den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, natürlich für euch im Blick und hier die Tipps dazu.
Champions League, natürlich wieder großes Thema. BVB, haben wir eben schon gehört, spielt in Brügge und RB Leipzig empfängt Paris Saint-Germain. Und die Pariser, die reisen ohne ihre Superstars Neymar und Mbappé an. Neymar hat eine Oberschenkelverletzung und Mbappé, der plagt sich immer noch mit Achillessehnenproblemen herum. Aber das ist ja noch nicht das komplette Lazarett der Pariser. Außerdem sind Paredes, Icardi, Verratti, Bernard und Draxler nicht spielfähig.
Das macht die Aufgabe, die Julian Nagelsmann mit seinen Mannen mit auf den Weg gegeben wurde, vielleicht ein kleines bisschen leichter. Eines der Spiele gegen Paris müssen wir gewinnen, hatte er vorher gesagt. Und das sind ja dann auch wohl die entscheidenden Matches um den Einzug ins Achtelfinale.
Beide Teams haben gegen Başakşehir gewonnen und gegen United verloren und die Leipziger da ja letzte Woche sogar krachend und sie haben selbst seit 2 Pflichtspielen schon kein eigenes Tor mehr geschossen. Das gab's unter Nagelsmann noch nie, sollte sich heute ändern, wenn man der Europa League aus dem Weg gehen möchte.
Ansonsten gibt's noch Basketball, Eurocup und die Champions League, die spielen auch. Uns wird noch Tennis gespielt. In Paris im Snooker läuft das Champion of Champions und natürlich wird auch bei der Vuelta wieder geradelt.
Primoz Roglic, der hat beim Zeitfahren gewonnen gestern, damit das rote Trikot wieder zurückgeholt. Das war schon der 4. Etappensieg 2020 für den Titelverteidiger. Nun liegt er 39 Sekunden vor Richard Carapaz.
Heute steht dann Etappe 14 auf dem Programm. 205 hügelige Kilometer ist sie lang und hat einen Berg der dritten Kategorie im letzten Teil.
Ja, und eins dieser Themen wird sicherlich dann auch morgen mit das Tagesgespräch bestimmen und hat sich damit dann auch qualifiziert für Stand jetzt. Und ja, da setzen wir dann wieder an.
Ja, sind wir, wie ich finde, dann morgen früh 7.07 Uhr wieder für euch da. In der Zwischenzeit könnt ihr ein bisschen was für uns tun. Abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl unseren Podcast. Schreibt gerne eine kleine Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.